Litauen to go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevičiūtė, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labas und herzlich willkommen. Da ich euch das erste Mal in diesem Jahr begrüße, erlaube ich mir, euch ein frohes, bezauberndes neues Jahr zu wünschen. Seid kreativ, erfinderisch, spontan, flexibel und lebt mit Humor. Dies sind die Eigenschaften, die man in den sowjetischen Zeiten brauchte. So stellte er sich in diesem Interview heraus. In dieser Folge erzählen meine Gäste über ihren sowjetischen Alltag. Vilmantas, Jone und Rūta sind Geschwister. Als Litauen im Jahr 1990 ein unabhängiges Land wurde, waren sie 17, 19 und 21 Jahre alt. Ihre Erinnerungskiste ist voll mit absurden, skurrilen, unglaublichen und unmöglichen Geschichten. Eigentlich waren die verschiedensten Pflichten und Regeln vom System sehr ernst gemeint. Zum Glück können wir heute darüber lachen. Und das machen wir in dieser Folge. Auf jeden Fall reinhören. Labas, Jone.
Labą dieną.
Ir labas, Vilmantai.
Labas, Asta.
Und hier sagen wir Stopp für Litauisch. Weiter machen wir auf Deutsch. Und heute ist Fokus auf dem sowjetischen Alltag. Und vielen, vielen Dank, dass ihr beide, ihr seid Geschwister, zugesagt habt, darüber zu erzählen. Natürlich, ich muss sagen, ich habe nicht wild euch irgendwo gesucht, sondern ich kenne Vilmantas. Und genau aus dem Gespräch mit ihm ist dieses Thema entstanden. Ihr habt viel mehr Erinnerungen aus diesem sowjetischen Alltag als ich. Ich war 8, als Litauen unabhängig geworden ist, und deswegen, ich finde es unglaublich spannend, sowohl für mich und ich bin sicher auch für Zuhörer und Zuhörerinnen, dieses Bild ungefähr zu bekommen, was hieß es oder was hieß es im sowjetischen Union oder sowjetischen Alltag zu erleben und da zu leben. Und ich starte vielleicht mit dem ersten, mein Eindruck, den ich habe, das ist, oder Erinnerung, die habe ich nicht zu viel, aber einige sind so ziemlich prägend, und eine davon, es ist skurrile Erinnerung, und zwar, es ist mit der Enttäuschung zu tun. Und zwar, ich weiß es nicht, diese dritte oder in der vierten Klasse musste man diesen Oktoberkind werden, ich weiß nicht, ab wann. Die heißt das Pionier, also in diese Pionierorganisation. Die erste Stufe war Oktoberkind. Und mein Nachbar hatte so ein, weiß nicht, Abzeichnung oder so ein. Und dann dachte ich, will das auch haben. Das sieht so cool aus. Und ich habe mich tierisch gefreut, wann ich das bekomme. Und dann kam die Unabhängigkeit. Und ich dachte, oh nein, das heißt, ich werde das nie haben. Also es klingt vielleicht witzig, traurig und gleichzeitig skurril, aber das ist meine Erinnerung. Wie habt ihr das erlebt? Was hieß in der Pionierorganisation zu sein? Und wie ging es euch? Vielleicht ich fange an mit Vilmantas, weil Vilmantas hat eine witzige Geschichte.
Ja, wo fängt man da an? Ich meine, das ist ganz klar. Das war ja auch bei mir sehr, sehr ähnlich. Ich wollte unbedingt Pionier sein. Ich wollte auch unbedingt dazugehören. Und ich vergesse natürlich nie, als ich dann zum Pionier aufgenommen wurde und hatte diesen roten Tuch unterm Hals. Und ich bin nach Hause gelaufen. Die Sonne hat geschienen. Und ich habe gedacht, ja, jetzt bin ich ein Pionier. Also ich gehöre zu irgendeiner Organisation. Ich hatte keine Ahnung natürlich. Und dann ein paar Jahre später war ich schon so genervt, dass ich wurde quasi, ich wollte dieses Abzeichen gar nicht tragen, aber ich musste. Und ich glaube, dieses ich musste, das hat mich am meisten gestört, und ich wollte das auf jeden Fall nicht. So, dann habe ich das anders überlegt, ja, warum soll ich irgendeinen Mann auf meinem Jackett tragen, den ich gar nicht kenne? Deshalb habe ich ein Abzeichen selbst gebastelt mit meinem Foto. Na, wie gesagt, ich kann ja auch mich tragen, weil ich kenne mich. Also auch als Witz natürlich. Und dann habe ich das auf meine Jacke, so auf den Kragen, auf der anderen Seite quasi. Auf einer Seite war Lenin und auf der anderen Seite war mein Foto. Und ich habe dann immer mein Foto getragen und wenn ein Lehrer mir entgegenkam, habe ich ganz schnell umgeklappt, damit man wieder Lenin gesehen hat. Also so bin ich dann rumgelaufen, so ein bisschen, ja.
Aber ja. Was hieß das? Das heißt, jeden Tag musstest du das tragen und den roten Tuch auch, oder das war nur auf den Festen? Jeden Tag?
Eigentlich ja. Jeden Tag, nur mit diesem Tuch, das war irgendwie nicht so hart. Also ich habe irgendwann eine schwarze Fliege getragen und es wurde nicht bestraft. Solange ich dieses Abzeichen getragen habe, dieses Lenin-Abzeichen, dann konnte ich meine schwarze Fliege tragen. Also ich war natürlich, das war meine kleine Revolution. Also statt rotem Tuch habe ich eine schwarze Fliege getragen und statt Lenin habe ich eigentlich mein Foto getragen.
Jone, wie war es bei dir?
Also eigentlich diese ganze Propaganda begann schon viel früher. Wenn man in der Schule war, in der ersten Klasse, man durfte schon Oktoberkind sein. Das heißt, es ist Spalukas, Oktibrionak auf Russisch. Ne? Mhm. Und wir waren schon, das hieß es, Spalukas Lenino-Nukas. Das heißt, es Oktoberkind ist Enkelkind vom Lenin. Mhm. Und es gab einen kleinen Stern, wo Lenin als Kind abgebildet war. Und man gehörte quasi in die Familie. Man war Enkelkind. Man gehörte in die Familie vom Herr Iljitsch Wladimir Lenin. Und dafür musste man gar nicht tun. Man musste sich nicht beweisen, sobald man in der ersten Klasse war. Ich glaube, eine Woche oder sogar bei dem 1. Septembertag. Also die in Litauen, wie im ganzen Russland. Also ganze Sowjetunion, da muss man verstehen, das ist nicht so... Heutzutage kann man das gar nicht verstehen. Das ist ganzes Land, Riesenland, fängt alle Schulen, alle Universitäten, alle Hochschulen fangen am gleichen Tag an, das Schuljahr. Am Beginn des Schuljahres, man kriegte diesen kleinen Abzeichen. Das heißt, man war schon gepumpt. Ich bin schon in der Familie von Lenin. Und dann in der 4. Klasse durfte man beitreten, tatsächlich diesen Pionier. Pionier, da war schon erwachsene Lenin. Bisschen anderes Abzeichen. Und dann später in der 9. Klasse, man durfte Komsomol werden. Das heißt, es ist schon junge kommunistische Partei. Und da musste man sehr aufpassen. Wenn man nicht Komsomol war, man konnte nirgendwo studieren später. Das heißt, es war absolut rotes Licht für Studium. Es war schon ernst ab diesem Zeitpunkt.
Und Jona, du, wo warst du? Wo hast du geschafft? Bis welche Stufe?
Ich habe geschafft bis zum Pionier. Also Komsomol war schon ziemlich frei. Also man durfte beitreten, musste aber nicht mehr, weil es wurde schon locker. Also ich habe ein Jahr, bevor Litauen frei wurde, also unabhängig, habe ich meine Abitur gemacht. Ich war schon wirklich Vorbereitungsgeneration, die auf die Freiheit zuging. Aber natürlich, das Problem war, das gab es kommunistische Pläne, nicht nur bei der Arbeit, diese 5-Jahres-Pläne, ja, Petiljetka, also Penkmetis, sondern hieß es auch in den Schulen, also wenn der Lehrer nicht genügend Pionieren in der Klasse hat und nicht genügend Propaganda gemacht hat, er wurde wirklich dann von kommunistischer Partei befragt und die standen unter enormem Druck. Das heißt, um Pionier zu sein, es gab Pläne, man musste Journal in der Klasse führen, das war eine Ehre, es war eine Ehre, in diesem Journal zu Beiträge zu malen, zu beschreiben, was da los ist. Das war super wichtig, dieser 22. April, Geburtstag des Führers, des Lenins, da war so Putztage, man machte die ganze Klasse sauber, man hat die Höfe geputzt, es war so, wie sagt man, Gemeinschaft, unglaublich viel so gemeinsame Arbeit und es war natürlich Ehre, da mitzumachen. Und wenn man Pionier war, man war verpflichtet, also je nachdem, wie streng war der Lehrer und wie streng war der kommunistische Parteimitarbeiter in der Schule, das war eine extra Stelle für eine Person. Bei uns war zum Beispiel eine junge Dame und die hat wirklich die Klassen betreten, Propaganda gemacht, erzählt, wie toll das ist. Sie hat organisiert auch einmal pro Monat in der Aula Film Film gucken, wie zum Beispiel, wo wurde gezeigt, wie schlimm ist der westliche Feind, wurde ganz klar angesprochen, Faschismus, da fuhren die Panzer, da wurde gekämpft, da wurde wirklich der ganze Zweite Weltkrieg, ganze Geschichte wurde hochgefahren, wir sind ja bedroht und man musste in dieser Partei sein, damit dass wir zusammen sind und war ganz, ganz wichtig, etwas Gutes zu tun für den Land. Also Pionier musste immer was Gutes tun. Und unsere Lehrerin zum Beispiel war, als ihr Vater war tatsächlich ein Militärmann und sie hat das ganz, ganz ernst genommen, unsere Klassenlehrerin. Und wir mussten Abzeichen und den Halstuch tragen. Und montags, es gab natürlich auch Hygienekontrolle. Die Sowjetunion hat vorgeschrieben Hygiene, weil nicht in jedem Haus gab es Wasser. Manche hatten noch keinen Abfluss und mussten aus dem Brunnen Wasser holen. Zum Beispiel Mädchen hatten aus braunen Wollstoffuniformen. Und wir mussten jeden Sonntag uns neuen weißen Kragen, also ja, der wurde gewaschen und wir mussten den dran sticken, also wirklich per Hand dran nähen und so Manschetten für die Ärmel.
Ja, das erinnere ich mich auch. Mhm.
Und dann kam immer Krankenschwester oder diese kommunistische Mitarbeiterin und sie hat gecheckt, ob der Kragen von innen nicht schwarz abgefärbt ist. Und dann wurde wirklich vor der ganzen Klasse gesagt, ja, dein Kragen ist schon gute 2 Wochen nicht gewaschen, wahrscheinlich. Also schön, schön waschen und ich kontrolliere dich morgen. Und wenn die Kontrolle in die Klasse kam, wir haben immer Mädchen so schön umgebunden, die Pionierhalstücher und unter diesem Kragen versteckt, dass man gerade so einen Streifen sah. Und wenn diese Frau kam, dann hat man immer diese Zipfel zack rausgezogen und man stand mit diesem Halstuch und kaum war sie weg, dann hat man wieder so wirklich darunter versteckt. Weil, wie gesagt, also nicht jeder wollte dabei sein.
Und wie war es, Diona, bei dir?
Also wir haben eine ziemlich rebellische Mutter und bei unserer Mutter sogar manchmal ein Onkel, der kam immer wieder aus Kaunas und hat Unabhängigkeitsblätter mitgebracht. Alte Zeitungen aus Zeiten vom Smetona.
Ja.
Und unsere Nachbarin, KGB-Dame, wir haben das ein bisschen vermutet, ab und zu mal hat schon gesagt, komm Kinder, Mama ist gerade einkaufen, wir können vielleicht ein bisschen den Tisch aufräumen oder ein bisschen hier was aufräumen. Und sie hat mich manchmal geschnüffelt, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Wohnung geschnüffelt. Und einmal ist unsere Mutter vom Einkaufen zurückgekommen und hat erwischt, dass diese Frau hat mich gezwungen, ihren Arbeitstisch aufzuräumen. Es gab ganz große Auseinandersetzung natürlich und unsere Mutter hat gebeten, die Wohnung zu verlassen. Und daher, dass sie auch vom Lande kam und ihr Vater war Orgelspieler und hat in der Kirche Messen begleitet, sie war auch ein bisschen religiös. Und vielleicht kann man noch ein bisschen kurz danach absprechen, wie hat sich das gefühlt, andere Organisationen beizutreten? Erste Kommunion. Das war ganz klar. Wenn die Leute erfahren, dass wir Erste Kommunion beigetreten sind,
ja, stimmt.
Unsere Mutter verliert die Arbeit.
Ja.
Das war auch so Untergrund dieser Kirche. Und unsere Mutter hat immer gesagt, es reicht schon, dass ihr Erste Kommunion gemacht habt und jetzt diese Lehnen, das braucht ihr nicht. Also ich war eine von den 3 Verweigerer, Pionierverweigerer. Und wenn die Lehrerin, und ich konnte sehr gut ein bisschen zeichnen, ich war sehr fleißig, ich habe bei diesem Journal mitgemacht, aber ich habe gesagt, ich muss gar nicht bei der Organisation dabei sein. Okay. Und eines Tages, in der 5. Klasse, gab es einen Ausflug im Revolutionsmuseum. Und dann hieß es, die ganze Klasse ist Revolutionsmuseum.
Wo war das? In welcher Stadt?
In Vilnius. Das ist da, wo Universal Neportotuve ist, also in der Nähe von...
Also direkt am Fluss, das ist jetzt gerade so ein Einkaufszentrum bis heute.
Es war, es war ziemlich neu aufgebautes Museum und sie hat gesagt, wir müssen besuchen als Klasse, ist das ein Ausflug, toll, gibt es keinen Unterricht, war ich dabei. Dann nach der Exkursion durch das Museum, plötzlich kam eine Kriegsveteranin, eine alte Dame, die noch beim Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat und dann hieß es, ja, und heute feiern wir die restlichen Pioniere. Und dann plötzlich standen wir alle in eine Reihe und die Dame kam zu mir und hat mir um den Hals, den Halstuch umgebunden, obwohl ich war überhaupt nicht vorbereitet. Und dann, ich weiß ganz genau, ich kam in dem Moment lustig. Es war sehr feierlich. Irgendwas feierlich, weil es war wie eine Auszeichnung. Ich fand das gar nicht so schlimm. Und dieser Halstuch hat auch nicht wehgetan. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Und die Reaktion von unserer Mutter meinte, ey, was ist das denn? Und ich habe gesagt, ja, wir wurden heute eingeweiht. Und sie meinte, naja, wahrscheinlich war schon nicht mehr zu entkommen. Aber immerhin, die Lehrerin hat aus ihrer eigenen private Kasse diesen Halstuch gekauft, weil normalerweise, wenn man ist beigetreten der Pionierorganisation, die Eltern mussten alle diese Abzeichnungen und alles kaufen. Man ist gegangen bei Kupa Saulis, das heißt diese Kinderwelt, großes Einkaufszentrum, und da gab es eine Abteilung, wo man konnte diese ganze Zubehör für Pionier oder Komsomol kaufen. Das war 15 Kopek. Also es war, wie sagt man, nicht so billig, weil 3 Kopek hat das Brötchen gekostet, diese Chruschtschowka, diese ganz, ganz billiges Weizenbrötchen, so quasi Geschenk vom Herrn Chruschtschow, weil sonst war nur Schwarzbrot. Und das sind 5 Brötchen wert. Das ist, für manche Familien war das ein Vermögen und nicht jeder konnte kaufen. Und Galstuch war sowieso ein Rubel. Das heißt, es ist wirklich ein Hundertstel vom Gehalt, weil die Leute haben ungefähr um die 100 Rubel bekommen. Das war einfach zu viel, weil davon konnte man, ich glaube, 4 Flaschen Milch kaufen. Das ging es gar nicht. Die Lehrerin war so eifrig, sie hat tatsächlich aus ihrer eigenen Tasche bezahlt, diese 3 Halstücher. Und dann waren wir irgendwann komplett. Sie war sehr stolz darauf.
Wow. Ja. Und jetzt, genau, ich würde wahrscheinlich noch mal was fragen, aber lass uns dann ein anderes Thema nehmen. Und zwar, ich weiß es nicht, wie das kann man auf, okay, ich würde so starten. Schlangen an der Fleischtheke oder in dem Fleischgeschäften oder ich weiß es nicht, generell das Thema, was wir Litauer wissen, heißt Blattes und oder anders gesagt, was für Deutschen wäre so ungefähr Vitamin B. Ich kann erinnern, nur die als Kind, dass ich stand mit meiner Mama in einer riesigen Schlange in der Fleisch, weil die gab es nur 2 oder 3 Mal in der Woche. Und irgendwie, wenn ein Kind dabei ist, das heißt, du bekommst mehr Fleisch, als wenn du alleine bist oder Single bist. Und ich weiß, ich bin abgehauen, weil ich dachte, ich spiele kurz und ich habe vergessen, dass ich zu Mama zurückkommen muss. Und ich weiß, wie Mama wütend war, meinte, wo warst du? Zum Glück, die Verkäuferin ist unsere Nachbarin. Sie hat geglaubt, dass ich Kinder habe. Aber das für mich war ein bisschen das von diesen Pflichten, wo du weißt, du musst als Kind stehen mit Mama in der Schlange, dann bekommen sie mehr Fleisch. Oder generell, dass dieses zu jemanden zu kennen, der im Verkauf dabei ist, das heißt, bekommt man viel besseren Waren und die vielleicht sogar gar nicht in die Regale landen. Welche Erinnerung habt ihr? Vielleicht fangen wir wieder mit Wilmantas. Wilmantas lacht.
Ja klar, ja klar. Es ist absurd. Also wenn man sich daran erinnert, also ich meine, es waren ja Schlangen für alles, nicht nur für Fleisch. Es gab ja Schlangen für Handtücher, für Stoff, für Mandarinen. Also ich kann einfach alles auflisten. Es gab, die Regale waren einfach leer. Also in einem Supermarkt gab es nichts zu kaufen. Die Leute, deshalb hatten die ja die Menschen das Gefühl gehabt, dass die haben viel Geld. Dabei hatten die eigentlich nicht viel Geld, sondern es gab einfach nichts zu kaufen. Die konnten das Geld einfach nicht ausgeben. So, und dann gab es plötzlich irgendwas, also so eine Ware heute, die andere Ware morgen, vielleicht in 3 Tagen. Und die Waren waren immer rationiert pro Person. Und man wusste ja schon vorher, vielleicht so einen Tag vorher hatte man irgendeine Bekannte, die hat angerufen und hat gesagt, morgen früh gibt es Handtücher da in dem Geschäft, und sie hat natürlich viele Leute angerufen. Die Leute haben natürlich noch andere Leute angerufen. Und plötzlich das war irrsinnige Schlange. Und man konnte ja pro Person was kriegen. Also, wir waren zu viert, also insgesamt, also meine beiden Schwestern, also das heißt 3 Kinder plus die Mutter. Also, wie konnten wir das machen? So, dann haben wir zuerst uns verteilt in der Schlange, also alle 5 Leute sozusagen. Also zuerst stand die Mutter, dann 5 Menschen später stand meine Schwester, dann noch 5 Menschen später stand noch meine andere Schwester und dann noch 5 Menschen später stand ich. Und wenn dann die Mama an die Reihe war, mussten wir alle gleichzeitig sagen, ich komme gleich, behalten Sie meinen Platz frei, und dann sind wir nach vorne gerannt, dann waren wir zu viert. So, dann haben wir eingekauft für 4 Personen. Dann gingen wir wieder zurück an unsere Stellen, quasi wo wir unsere Schlange, und dann kam, und da mussten wir uns natürlich auch, wir hatten Accessoires dabei, wir mussten so Hüter dabei haben, Sonnenbrillen, weil wenn dann die nächste Schwester dran war, haben wir wieder dasselbe Spiel gesagt, ich komme gleich, dann sind wir wieder nach vorne gerannt, dann waren wir wieder zu viert.
Oh nein, wie witzig.
Mit Sonnenbrillen, mit Hütern, mit irgendwelchen Tüchern, also, und dann das Spiel haben wir die ganze Zeit getrieben, weil wir mussten natürlich auch nicht für uns einkaufen, sondern man hat ja auch gekauft für alle Nachbarn, wenn man schon dieses Spiel gemacht hat.
Habt ihr das als Spiel gesehen? Weil jetzt ist witzig. Aber wie war es in dem Moment? Habt ihr genommen, als du denkst, ach, habt ihr einfach akzeptiert, es ist halt so und wir machen es mit, das muss so sein? Oder das war tatsächlich, wie ihr jetzt erzählt, das war, ach, okay, dann jetzt bin ich dran, in der so 5 Menschen später ich.
Also für mich persönlich war, wenn wir mehrere waren, es war wirklich witzig irgendwann, weil man war Gangster. Man hat wirklich, wie sagt man, die Leute ein bisschen veräppelt und man hatte Spaß. Aber wenn man allein in der Schlange war und die Mama hat geschickt und meinte, ja, heute gibt es Rindfleisch, die Nachbarin hat so und so gesagt. Und dann stand man eine Stunde, um einen Suppenknochen zu bekommen. Das hat echt schon genervt, weil natürlich, es war sehr sozial, man hat alle Gespräche gehört, aber man war völlig verloren und eingenervt. Aber solche, wenn man zu mehreren da war, das war natürlich sehr, sehr lustig. Ne?
Also dieses Soziale, was Johann auch angesprochen hat, also dass die Leute waren sehr viel in Gespräch. Ich meine, man hat quasi für jede Sache eine Stunde, eineinhalb Stunden gestanden in der Schlange. Das heißt, die Leute haben angefangen, einfach wildfremde Leute haben die ganze Zeit geredet miteinander. Das war ja auch, musste ich auch daran denken, weil es gab zum Beispiel Müll. Also es gab ja nicht einfach einen Container, Müllcontainer, sondern es war ein Müllwagen und der kam 2-mal die Woche.
Ja, stimmt.
Um eine ungefähre Uhrzeit.
Nicht 2-mal den Tag. Jeden Tag.
Echt?
Mittags und abends.
Ach, stimmt, stimmt, natürlich. Ja, klar. Natürlich, 1-mal die Woche, das ist Deutschland. Ja, genau, das war ja 2-mal am Tag, genau. Aber die Uhrzeit war so ungefähr plus minus Viertelstunde oder 20 Minuten, was auch immer. Das heißt also, die Leute standen oft so mit Mülleimern draußen und haben gewartet auf diesen Müllwagen. Ne? Man musste ja auch selber quasi den Mülleimer dann ausleeren. Und ich erinnere mich also an diese Gespräche, also wo alle standen da mit den Mülleimern draußen und haben gewartet auf den Müllwagen. Und wenn da irgendwo Stau war oder so, dann manchmal kam der auch mal eine Stunde später oder gar nicht. Ne? Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wahrscheinlich kommt der jetzt nicht, kommt dann morgen oder heute Abend. Also, und dann ist man dann doch mit dem Müll dann nach Hause gegangen. Also da gab es auch natürlich eher selten. Also du konntest deinen Müll nirgendwo entsorgen, nirgendwo.
Doch, in die Toilette. Deswegen waren die chronisch alle Kanalisationen waren verstopft.
Ja, das ist natürlich totale Katastrophe.
Ja, ja. Oh, krass, krass.
Ja, ja. Ja, klar, weil die Leute natürlich auch manchmal hatten auch waren zu faul und so und dann haben vor allem so Fischreste oder irgendwas, was so sehr verderblich war, haben natürlich in die Toiletten geschmissen. Und die Rohre waren nicht so dick, ne? Also die waren ja auch dünn. Also das heißt, es war schon sehr oft verstopft dann, ja.
Nächstes Thema, das ist wirklich so spannend. Nächstes Thema, Musik. Also Musik, westliche Musik. Was? Warum lacht ihr?
Das ist einfach so witzig alles. So witzig. Erinnerungen.
Ach so, jetzt, okay, das finde ich sehr gut. Okay, weil ich beide lachte wirklich so herrlich. Leider sieht man nicht, aber das ist... Ja, wirklich, das merkt man, und das war unser Alter, okay, nicht unser, okay, auch meins, ich habe nur einfach nicht, ich kann mich dran nicht so viel erinnern, aber wie bescheuert man denkt, wie war das, und das war ernst gemeint.
Ja, aber wenigstens, nur ganz kurz erwähnen, vielleicht kannst du das auch gebrauchen. Es gab eine längste Schlange meines Lebens, muss ich sagen, als die ganze Weltliteratur wurde ausgegeben in eine komplette Reihe, und da wurde wirklich der größte Geduld bewiesen, das heißt es, es gab erstes Anstehen, Zweites anstehen und das Dritte anstehen. Und meistens, weil die Leute haben diese Liste gemacht für diese Literatur, also von Verlagen. Es gab Punkte in ganzem Vilnius verteilt. Du musstest anstehen komplette Nacht, weil es wurde durch die Nacht gezählt. Und das heißt, die Leute haben auf der Straße, auf dem Rasen, direkt an den Kaufhäusern oder diese, ich sag mal, Knigu-Pordotuves an den Büchern, haben sie übernachtet. Und als erste Zählung war, danach hieß es in einem Monat, es gibt es zweite Zählung. Man musste wirklich die Härte beweisen, dass du tatsächlich diese Bücher willst. Wenn du wirklich an die Weltliteratur drangehen möchtest, dann gab es nochmal die Schlange. Ich sag's also zum Beispiel Minsko-Pordotuve, da direkt an der Kreisel. Da Schlange ging komplette Žalgirio Gatve, also
und das Straße ist eine lange Straße. Und das ist eine lange Straße.
Und die ging wirklich so lang, weil alle wollten diese Weltliteratur kaufen. Und ich glaube, das war manchmal 2 Tage musste man anstehen. Man musste Kontakte knüpfen, dass die Leute sagen, ja, sie war gerade da, sie kommt gleich. Mit Broten, mit Schlafsäcken hat man mehrere Tage auf die Wiese verbracht, um an diese Weltliteratur zu kommen. Also das war die längste Schlange meines Lebens.
Wow. So, und ja, an diesem Punkt, wir begrüßen Ruta, die eingeschaltet ist in zu unserem Interview. Finde ich großartig. Ihr seid so coole Familie. Und Ruta, wie du willst, erstmal hörst du zu und dann irgendwann, wenn du was zu sagen hast, kannst du sagen. Und wenn nicht, Jone und Wilman, das ist schon im Flow zu erzählen. Und du gibst ein Zeichen, ob du was dazu was zu haben hast. Jetzt genau zu dem nächsten Punkt kommen wir, dem neuen Punkt, weil wir besprechen so punktuell den sowjetischen Alltag. Jetzt passt sehr total, also diese Bücher, Literatur und jetzt zum Thema Musik. Also Musik aus dem Westen war verboten. Das ist doch bedrohlich und das war nur vielleicht, genau, konnte man Musik von den sowjetischen Zeiten oder das, was in sowjetischen Union geschafft ist, das durfte man zuhören. Und wahrscheinlich das einzige erlaubte westliche Musik war doch aus Italien. Irgendwie für mich dieses Albano und Romina Power mit Felicità. Das war doch Highlight.
Celentano.
Cotugno.
Cotugno, noch das. Okay, ich kenne nur diese Musik. Welche Musik habt ihr gehört? Wart ihr wirklich? Okay, ich kann bei euch nicht mehr vorstellen, dass ihr nicht rebellisch war, auch bei der Musik. Aber wer weiß, welche Musik war bei euch in Ohren? Oder was habt ihr gehört? Dürft ihr entscheiden, wer was zu sagen hat.
Also es war alles Mögliche populär. Wie gesagt, zum Beispiel in der klassischen Musik, gerade die Klassik, da war keine Zensur. Da durfte man alles spielen. Also weil wir haben ja klassische Musikausbildung gemacht, da nur auf westliche Komponisten konnten wir uns stützen. Natürlich gab es auch litauische Komponisten, die sehr, sehr erfolgreich waren in Litauen, aber natürlich die russische Literatur auch.
Okay, die klassische Musik war erlaubt, aber zu Pop- genau. und Rockmusik?
War sehr vieles verboten, nur die Eltern. Wenn die wirklich Eltern haben was zu Hause gehabt und ich werde nicht vergessen, in der 5. Klasse, meine Klassenfreundin hat mitgenommen mich nach Hause und sie haben schon gewohnt, in besseren Häusern, also ist dieser Unterschied, dass alle Menschen haben den gleichen Gehalt, alle Menschen werden gleich behandelt und so weiter. Irgendwann, so ab 5. Klasse, merkt man, Moment mal, wir tragen alle gleiche Uniform, aber verschiedene Schuhe. Alle leben im Plattenbau und dann plötzlich ist man in der Altstadt in total schicker Wohnung mit hohen Wänden, mit antiken Möbeln. Und plötzlich merkt man, oh, da gibt es eine Stereoanlage, einen Plattenspieler. Und ich habe in der 5. Klasse bei einer Klassenfreundin, die hat schon immer Gummiboots, viel, viel schickere Gummiboots gehabt. Nicht so wie wir, die schwarzen Kaloschen, sondern wirklich gelbe tschechische Gummischuhe. Sie hat zum ersten Mal Beatles aufgelegt. Aber wir mussten wirklich, sie hat fast verlangt, dass wir mit Küchenmesser uns die Finger schnitzen und Blutschwur abgeben, dass wir nirgendwo erzählen, dass ihre Eltern solche Platten zu Hause hat. Weil das heißt es, man hat Kontakte mit Westen. Es ist ganz, ganz vorsichtig. Und ich weiß, das ist dann wurde lockerer, wieder mal die Schlange. Wir haben aber Schallplatten gekauft, ne? Auch einen halben Tag angestanden.
Ich erinnere an meine erste Schallplatte, das war Queen.
Genau. Ach, das heißt, vielleicht in den 80er war schon ein bisschen entspannter, vielleicht Richtig. War nicht mehr so streng.
Richtig, ich erinnere mich ja auch, dass ich als Kind dann doch ins Kino durfte. Also wir sind alle ins Kino gegangen, da war dieser Film, ABBA-Film. Und also das heißt, es waren schon so Lockerungen, weil ich vergesse natürlich niemals, weil es wurde mir so schlecht, weil es war so viele Farben in diesem Film. Und wir hatten ja immer nur Schwarz-Weiß-Fernsehen geguckt. Und das war mein erstes Mal, wo ich alles in Farbe und dann auch noch so groß. Und dann musste ich tatsächlich mich übergeben.
Wow.
Im Kino. Und meine Mutter saß neben mir und ich habe gesagt, mir ist schlecht, ich muss mich übergeben. Weil es dreht sich alles und dreht sich und so viele Farben. Und dann hat sie ihre Mütze mir gegeben. Und da habe ich ihr das.
Das ist unglaublich.
Es ist unglaublich, klar. Es war einfach zu viel für mich. So viel Farbe habe ich auf eine Leinwand noch nie gesehen. Also.
Und ich war 17, da hat zum ersten Mal bei uns in der Schule jemand Pink Floyd die Wand mitgebracht. Weil da hieß es, wir wollen nicht mehr alle gleich sein. Wir wollen rebellisch sein. Wir wollen die Freiheit und so weiter. Und das war nicht erlaubt. Also Pink Floyd Wand war ziemlich revolutionär. Also das war wirklich unter dem Tisch. Kassetten haben. Es waren schon Kassetten, man hat es überspielt und dem Nächsten gegeben und mit Magnetola haben wir zu Hause das jetzt mehrmals angehört. Das war schon sehr, sehr interessant. Ja.
Ruta, welche Erinnerung hast du? Jetzt darfst du einsteigen.
Ich erinnere mich an Dorfdiscos. Weil wir immer im Sommer waren auf dem bei Besuch bei Tante und Onkel. Und unser Cousin, der ist, ich weiß es nicht, wie alt ist der Regimantas? Vielleicht 5 Jahre älter als wir. Und dann, oder vielleicht 7 Jahre. Und da, ich war 12 und der war ja schon ganze 18 und 19. Und der dürfte dann, ich glaube, ab 16 oder sowas, dürfte er schon die Dorfdisco anführen. Und dann wurde dann immer dieses große... ich weiß ja noch nicht mal, wie das heißt. Das ist so ein
Band
Magnetola mit zwei großen runden Bändern.
Rollen,
ne? Rollen, genau. Und da lief alles quer durch, von Gazebo natürlich, auch italienisch.
Boni M.
Oder ich weiß nicht, ich kann nicht vorsingen, aber das war.
Aber du durftest dabei sein, mit 12.
Genau, und ich durfte immer mit 12 schon so ein bisschen an seinem Pult mitstehen und dann einfach mitgucken. Also ich durfte noch nicht in den Saal, aber schon mal wenigstens neben ihm. Das waren meine ersten Erfahrungen. Immer in diesem Holzhaus mit, und dann weiß ich noch ganz genau, denn später irgendwann, ein paar Jahre später, der Bill war, ich glaube, 8 oder 9.
Hier bin ich Wilmantas.
Will man das?
Habe ich nicht mehr gehört, was das genau. Okay, will man das? Sonst jetzt versteht man nicht, worum es geht hier.
Und will man das? War 8 und er dürfte dann auch mitkommen. Ja, vielleicht, da warst du schon 10, so
ja,
ähnlich.
So 10 müsste ich gewesen sein, ja, ja.
Genau, und die haben ausnahmsweise, ich weiß nicht woher, die das hatten, einfach AC/DC aufgelegt.
Ich habe mitgebracht eine Kassette. Ich habe eine reingeschoben. Kassette
mit. Ja, schon eine Kassette.
Okay, er hatte sozusagen schon gehört, die westliche Musik.
Und er hörte schon diese verbotene westliche Musik und hat die aufgelegt und dann wurde sofort, da hat sich ein Kreis um ihn sich rumgestellt und er wurde beinahe verprügelt.
Oh.
Weil die haben ihm wirklich alles so, weil der fiel natürlich dann in den Kreis und fing dieses AC/DC zu tanzen, so wie man tanzt, mit Kopf runter und gespreizte Finger nach oben. Und das haben die wahrscheinlich noch nie gesehen und die haben das als
Provokation
angeguckt.
Oder teufelmäßig war das.
Diesen Fremdkörper müssen wir sofort beschreiben.
Ich musste den Saal verlassen über den Hintereingang, weil sonst die vorne haben die schon gewartet, um mich zu verprügeln.
Unglaublich.
Aber es war auch, ich erinnere mich auch, ein unserer Nachbarn hatte Zugang zu Musik und der hat uns dann auch viel, zum Beispiel die erste Madonna vorgespielt oder beziehungsweise Pink Floyd, kann ich mich auch erinnern, das war wirklich sowas noch Unerhörtes. Und dann irgendwann kam dann natürlich Zoi, dann hörte man ja auch, es gab ja auch in Russland so eine verbotene Musik, die man ja nicht hören sollte.
Das passt jetzt gerade der nächste Punkt, was ich auf der Liste habe, was mich interessiert. Diese Zensur oder dieses immer bewusst zu haben, was darf ich sagen, was muss ich verschweigen, was ist erlaubt, wie laut darf ich meine Gedanken sagen, war bei euch auch schon das sehr präsent, dieser Gedanke, ich darf nicht alles sagen, was ich sagen will und denke.
Ja. Ja, weil zum Beispiel gab es immer Weihnachtsfeier, die hieß es natürlich nicht Weihnachtsfeier, sondern Neujahrfeier, weil Weihnachten sind ja religiös, Religion war verboten. Und die Kinder mussten immer Gedichte aufsagen, damit es die von diesem Onkel Frost Geschenke bekommen. Und manchmal passierte, dass ein Kind sagte, oh, ich habe noch ein Gedicht, hat sich hingestellt und hat gesagt, auf Litauisch heißt es Ačiū par dėkojimą už talono patalynę. Das heißt, es ist vielen Dank für mein Heimatland Litauen, für ein Talon, also für quasi eine Marke, für Bettwäsche. Und natürlich, die Eltern haben sofort auf der Stelle Arbeit verloren. Also wir wussten, dass solche Gedichte waren verboten. Das heißt, du darfst keine Kritik und keine Parodie auf diese Parolen von Sowjetunion machen. Das war schon klar. Oder zum Beispiel, unsere Mutter hat erzählt, sie war ja Künstlerin und hat gearbeitet in Verpackungsfirma. Sie hat manchmal gejammert. Sie hat gesagt, litauische Unabhängigkeitsflagge besteht aus Gelb, Grün und Rot. Und die drei Farben in dieser Reihenfolge durfte sie nie benutzen. Das heißt, es ist farbenfrohe, das sind ja Basisfarben. Ja, und sie durfte das nie benutzen, weil sonst hätte man sie schon verhetzt, dass sie litauische Unabhängigkeit propagiert. Manchmal haben wir auch damit sogar ein bisschen rebelliert, schon später, wenn wir zum Beispiel, gab es so Haargummis mit drei Bälle, dann haben wir öfters die genau in diesen Farben angemalt, aber man durfte nicht erwischt werden. Also Verbote gab es überall. Ja.
Ich hab auf meinem Rucksack hatte ich zwei Buchstaben ganz groß geschrieben, LL, Laisvė Lietuvai, also L. L. Und ich fand mich als der größte Rebelle aller Zeiten.
L ist Freiheit, Lietuva ist Litauen. Das
genau,
ist,
Freiheit, Litauen. Und dann hatte ich diese zwei Buchstaben mit Punkten. Und ich habe mich natürlich gefühlt, als ob ich bald werde natürlich nach Sibirien verbannt. Deshalb, natürlich hat keiner verstanden, was L. L. Das kann ja alles Mögliche sein. Aber das war für mich meine Revolution.
Ja, zum Beispiel durften wir auch nicht erzählen, dass wir, als wir auf dem Lande waren, im Kolchosen, natürlich, da gab es auch Kolūkio Pirmininkas, das heißt, ist der
Vorsitzende
der Kolchos, also der hat natürlich für die Parteisachen da gesorgt, aber die Kirche, er konnte einfach den alten Leuten die Kirche nicht ausschlagen. In der Stadt jedoch, da wusste man nicht, wer kommt und wer beobachtet und da hat man auch vielleicht mehr, wie sagt man, mehr Abhängigkeit gehabt vom Arbeitgeber. Da durfte man das nicht erzählen. Dass man zum Beispiel, Mama hat gesagt, erzählt nicht, dass ihr in der Kirche wart auf dem Lande. Ist gut so. Ne?
Genau, oder beziehungsweise, wenn wir zum Beispiel Weihnachten gefeiert haben, haben wir auch immer alle Vorhänge zugezogen und es wurde nur eine Kerze angemacht, so ganz dunkel, damit man nicht sieht, dass da jemand zu Hause ist. Also es dürfte auf jeden Fall keine Blicke jetzt in die Wohnung erlaubt, weil das war dann auch nicht so gut, glaube ich. Da sind ja wahrscheinlich bestimmt irgendwelche Schullehrer rumgegangen und haben geguckt, bei wem gerade Licht brennt oder so an dem Abend. Oder die, erinnert ihr euch zum Beispiel, dass weil unser Vater war ja verbannt und der kam ja aus der Verbannung und ich glaube, darüber wurde auch nie geredet oder das existierte eigentlich überhaupt gar nicht.
Weil lange die Deportierten galten als litauische Schande. Ja, die haben was verbrochen, sie haben was verbockt. Und deswegen, man hat sie auch vermieden, die Leute, die aus Sibirien rekrutiert wurden, also wie sagt man, rehabilitiert worden sind. Er war 17 Jahre in Sibirien, die durfte nicht studieren. Lange durften sie nicht die Berufe angehen, die sie wollten, weil die ja, hießen als Verräter, Landverräter.
Genau, aber das bedeutet zum Beispiel bei uns in der Familie, man schwieg einfach darüber und hat einfach überhaupt gar nichts, das existierte quasi nicht. Oder ich weiß, dass die, klar, die, unsere Mutter hat uns immer so erzählt, Geschichten, wie sie zum Beispiel in die Pioniere aufgenommen wurde und dann sie hat erzählt, sie ist dann an dem Tag aus dem Fenster mit drei anderen Schülern rausgesprungen und weggerannt, um nicht in die Pioniere aufgenommen zu werden. Und das war für uns, also für mich, das war auch ganz schlimm, als ich das machen musste in der Schule, in die Pioniere aufgenommen werden. Da habe ich natürlich auch geguckt, wo ich jetzt rennen kann oder sowas. Und ich könnte mich mit niemandem beteilen oder so und habe dann diese Schande begangen. Okay. Weil ich glaube, es gab einfach keine Ausnahmen damals in Vilnius.
Du, genau, Jona, du hast immer wieder erwähnt, diesen Kolkosen, was ist das, was war das, genau, was, das kann ich nur von den meinen Mamas ein bisschen Erzählungen, weiß ich das von meinen Mamas Erzählungen, dass sie musste als Schülerin immer wieder da helfen bei der Landwirtschaft, beim staatlichen Landwirtschaft. Was ist das genau?
Also ich war schon in dieser Generation, die kein Praktikum mehr gemacht hat. Ruta, warst du noch im Kolchos im Praktikum? Kannst du live berichten?
Genau, ja. Magst du das erzählen? Was ist das, dieses Praktikum?
Praktikum bedeutet, ich habe damals Buchhandlung studiert und wir waren 30 Frauen und ich glaube, wir waren 2 Wochen sogar oder 10 Tage oder sowas. Wir wurden dann in ein Dorf hingebracht, in einer Schule, in so einem Holzgebäude mit ganz, ganz vielen Eisen, so quietschenden Eisenmatratzenbetten mit minimalster Ausstattung, einer Dusche für alle hingebracht. Und ja, wir waren wirklich den ganzen Tag einfach auf dem Feld. Wir müssen dann hinter einer Maschine laufen und die Kartoffeln einsammeln. Und dann, wenn es regnerische Tage waren, dann sind wir in den Reservoir gegangen und haben diese Kartoffeln sortiert, die großen nach rechts und die kleinen nach links und so weiter.
Und das ist wie beim Tinder heute.
Also ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Programm für die, ich glaube, das war für die Ausbildenden sowieso, aber teilweise auch für die obere Stufen. Zum Teil wurden das zu Kolkhoz gefahren. Das nannte man Landpraktikum. Und eben, deswegen die Schulen mussten am 1. Juni zu Ende sein, weil dann die Leute sind gefahren. Also je nachdem, manche haben geholfen bei der Heuernte, spätere Junitage. Die anderen haben noch bei der Pflanzung geholfen. Und dann gab es natürlich die Kartoffelernte, die war schon August, September. Also man hat verschiedene Schulen, Fachschulen, Universitäten, Hochschulen eingeteilt in diese 10 bis 14 Tage Takts. Und man war verpflichtet mit der ganzen Gruppe. Einerseits war natürlich total monoton, diese irrsinnig lange Reihen von Monokulturen abzulaufen und Unkraut zu zupfen oder ähnliches. Also, aber andererseits, die Abende waren frei und da wurde der Feuer super gemacht. Und da war für Gemeinschaft ein ganz tolles Gefühl. Ja? Es war öde, die Arbeit. Man war natürlich dreckig.
Ja, man hat sich aber mit Kartoffeln auch alle möglichen Spiele ausgedacht, natürlich. Witze. Um sich auch das Sammeln lustiger zu machen. Und man hat natürlich gehofft, dann irgendwelche Dorfjugendliche zu treffen, um dann abends vielleicht eine illegale Disco zu veranstalten. Oder man erwartet natürlich irgendwelche Überraschungsbesucher und die waren auch alle sehr gespannt, dass da jemand jetzt kommt. Aus der Großstadt. Das war eine sehr aufregende Stimmung.
Genau, ich wollte was erzählen, was natürlich, Asta, du gar nicht weißt.
Oh, ja.
Du hast das natürlich überhaupt nicht mitgekriegt, dass wir alle zum Beispiel in der Schule hatten Karinis Parenchymas.
Das ist militärische Vorbereitung.
Richtig, militärische Vorbereitung. Und ich meine, ich war ja in einer Musikerschule, also so speziell für Musiker. Trotzdem, wir mussten alle diese Kalaschnikows auseinanderbauen und zusammenbauen, Schießübungen. Wir mussten lernen, wie man eine Landmine scharf macht und entschärft. Also es ist einfach unglaublich. Also wenn ich daran denke, dass ich in der Schule wirklich, also so als 12-Jähriger, als 13-Jähriger hatte ich dieses Militär.
Das war die letzte Stufe, 11., 12. Klasse, zwei Jahre.
Zwei Jahre.
Ausbildung. Aber immer Doppelstunden, das weiß ich noch.
Doppelstunden?
Ja, genau, das waren immer so die schönsten Stunden. Beziehungsweise bei uns in der Schule, weil wir bei unserer Schule war neben, das war in Szczecina, ich weiß nicht.
Ist ein Stadtteil
in Vilnius. Und das
gehört zu den neuesten Stadtteilen vielleicht, kann man sagen. In dem Moment war es ja neu, oder?
Ja, beziehungsweise das war in der Nähe von diesem neuen Viertel. Und das gab es damals noch gar nicht. Es bedeutet, es wurde noch nichts zugebaut. Und diese Wälder, die waren damals wirklich noch Wald, da waren noch keine Hochhäuser. Es gab auch noch vom Krieg übrig gebliebene Gräber, also Schutzgräber und Schutzeinrichtungen. Und das, wir sind dann einfach dann in der Schule, war so ein Alarmsignal manchmal, ich glaube zweimal im Jahr. Und dann musste man dann wirklich dieses Militärfall üben. Es gab ein Signal und wir sind alle gestürzt in diese Wälder und haben dann gekrochen und sich von dem Feind versteckt.
Und von dem hässlichen Feind bestimmt.
Ja, und das war eigentlich super, weil man musste dann einfach nicht in der Schule bleiben, man durfte in die frische Luft und das war natürlich, wenn es Herbst und an so einem herbstlichen Tag und regnerisch und fies war, dann war das natürlich auch nicht angenehm, aber es war trotzdem
was anderes. Bei mir war der Lehrer, das war so ein pensionierter, aber wirklich ein Soldat, also der war Offizier, aber oder der hatte eine Verletzung irgendwie auf jeden Fall. Und er war natürlich total genervt, dass der jetzt so mit den Schülern darüber sprechen muss, so über Krieg und so. Und alle interessieren sich überhaupt nicht. Naja, und wir durften dann schießen mit Kalaschnikow, aber jeder nur 3 Schuss. Ich bin dann zu ihm gerannt, weil mir hat das so gut gefallen. Ich habe gesagt, wissen Sie was, ich werde auf jeden Fall Berufssoldat. Ich möchte das, das gefällt mir so gut. Und ja, so, ja, wirklich, tatsächlich. Komm, dann schieß nochmal und nochmal und nochmal. Und dann durfte ich so viel schießen mit Kalaschnikow. Das war ein schöner Tag.
Also ich mochte auch sehr Militärunterricht. Bei uns hieß es Podpolkovnik Galimon, das ist der Oberleutnant Herr Galimon. Und man musste immer wieder den, interessant war, weil natürlich er sprach kein Litauisch, der war aus Ukraine stammend und war im Reserve in dem Moment. Und ich weiß ganz genau, dass schon diese Begrüßung, dass wir ganze Klasse stand da. Also wir mussten schon, wie die Soldaten ihn begrüßen, dieses Bellen und diese ganze Formel auswendig lernen. Also für mich, das war wirklich wie Religion. Wenn man zu, wie sagt man, Beichte kam in die Kirche, musste man auch komplette Texte auswendig lernen. Und hier, man musste diese russischen Militärsprüche auch auswendig lernen. Und natürlich war urkomisch, weil wir als Mädchen, wir haben so Plissé-Röcke gehabt aus braune Wolle. Und wir mussten marschieren, ganz hoch die Beine schmeißen. Also man lernte im Hof marschieren. Und natürlich andere Klassen beim Lernen haben nur durch das Fenster geguckt, weil wir sahen wie Affen aus, denke ich ja. Und natürlich mit Gummimaske, also das heißt diese Gasmasken. Ne? Und nicht jeder hat verstanden, wie man Ventil aufmacht oder so weiter, von innen beschlagen. Manche haben fast Ohnmachtanfälle bekommen. Also wir haben auch wirklich simuliert, aber ich fand das nicht schlecht. Außer Kalaschnikow mussten wir auf Zeit auseinandernehmen. Er hat wirklich die Uhr gestoppt und hat geguckt, wie schnell wir das auseinander und wieder zusammenlegen. Mhm. Da gab es manchmal schon Verletzungen, weil manche Details, also die waren mit Federungen. Also man konnte schon Zeigefinger auch da drin lassen, also klemmen. Das war nicht witzig. Aber
Es ist unglaublich. Wirklich? Das ist so Schüler in eine, keine Ahnung, Musikspezialschule, alle müssen die Kalaschnikow auseinanderbauen und zusammenbauen, auf Zeit.
Ja, ja, und dann gab es also tatsächlich dienstags und donnerstags nach der Schule im Keller gegen die Safe-Tür, Kantinen-Safe-Tür, man durfte schießen. Also der hat ein bisschen Freizeit gehabt, diese Oberleutnant, und er hat gesagt, dienstags, donnerstags, eine Stunde dürft ihr schießen. Das weiß ich ganz genau. Wir lagen auf dem Boden ohne Ohrenschutz. Haben wir stundenlang gegen diese Metalltür geschossen. Und danach gab es einmal im Jahr Schulolympiade im ganzen Baltikum. Und wir sind dahin gefahren und es gab Kategorien Basketball, Tischtennis und Schießen. Und da weiß ich ganz genau, das mir hat so gut gefallen, dass ich da wirklich ein halbes Jahr trainiert habe. Ich habe gesagt, ich möchte bei dem Fachschießen schon teilnehmen.
Ach, guck mal, Joanna, du auch. So will man das.
Und dann weiß ich ganz genau, dass ich kam, also da muss man sich auch ein bisschen in die Materie reinüben, wie das ist. Und dann kam ich mit dieser Goldmedaille vom Schießen, weil man musste vom 50 Schuss.
Kann ich mich erinnern.
Ja, genau. Ich habe einmal 9 getroffen, viermal 10. Und wenn man hier in Deutschland studiert, und einmal habe ich echt Probleme gehabt im Orchester mit einer männlichen Gruppe. Ich hatte 5 Männer in meiner Gruppe im Orchester, in Salzburg damals. Und als Frau saß ich vorne und die haben mich echt nicht ernst genommen. Und dann habe ich gesagt, meine Herren, das ist wirklich wie Disziplin. Wir müssen jetzt uns für Konzert in Wiener Musikverein vorbereiten. Es ist wirklich wie Disziplin mit Waffen. Eine falsche Bewegung und da geht Schuss und Sie können Kollegen verletzen. Deswegen, wir müssen genauso an den Stellen, wo unsere Gruppe spielt, aufpassen. Und eine meinte, was meinst du mit Waffen? Dann habe ich ihm erzählt, dass ich Goldmedaille im Schießen habe bei Juniors. Es war gar keine Frage mehr. Also Respektfrage. Es ist schon...
Okay, also es ist schon nicht schlecht, dass du diese Erfahrung gemacht hast.
Ja, ich fand das.
Die haben noch nicht mal nachgefragt, ob du eine Pistole zu Hause hast.
Die haben schon nicht mehr getraut. Ich denke, es hat gereicht, diese Goldmedaille. Es ist unglaublich. Ich habe so viele Fragen, aber die Zeit ist schon um. Ich wollte noch mal was fragen als letzte Frage. Jetzt gerade, wir lachen darüber. Wie meint ihr, haben die sowjetischen Zeiten uns traumatisiert oder eigentlich hat was anderes uns beigebracht?
Ich fange dann an zum Schluss, weil ich als letzte eingestiegen bin. Ich glaube, es ist wirklich alles, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und das war auch, ich sehe, es hat bei mir persönlich auch einige Jahre gedauert im Westen, bis ich dann wirklich verstanden habe, wie das alles funktioniert. Beziehungsweise kann ich immer noch sagen, ich lerne immer noch. Aber weil bei uns gab es wirklich viele Dinge auch umsonst, wie Krankenversicherung. Man konnte einfach nur hingehen in Polyklinik und da gab es, man musste keine Karte vorzeigen, man musste nichts vorzeigen, man kriegte einfach alles umsonst. Und das war dann im Westen nicht so ganz verständlich. Aber dadurch, dass es einfach wirklich alles fehlte und hat man gelernt, wirklich mit allen Sachen, die gerade unter der Hand da sind, einfach zurechtzukommen. Und deswegen bin ich auch zwischen meine Freunde als die Frau, die auch die Toilette reparieren kann und gut kocht und wirklich alles machen kann und braucht niemandem. Also die einfach egal aus einer Axt eine Suppe machen kann und mit einer Stricknadel die Toilette reparieren kann. Und deswegen, ja, also das hat uns auf jeden Fall, ich finde, diese Erfahrung hat einfach auch extrem bereichert. Oder solche Zeiten, als zum Beispiel in Russland, kurz vor der Unabhängigkeit hat Russland den Gas zugedreht und dann war es wirklich Und die monatelang hatten wir einfach überhaupt gar kein heißes Wasser. So habe ich dann auch Erfahrung gemacht im Wohnmobil hier in Deutschland. So, oh, ich kann ja mich nur mit einer Tasse warmes Wasser waschen. Das geht, weil ich habe das auch in Litauen über ein halbes Jahr gemacht. Wir hatten einfach nur eisenkaltes Wasser und das war im Winter mit Minusgraden. Also dann ist man nicht so, man hat auch Erinnerungen vielleicht, die einfach so hart sind, dass man, wenn man jetzt lebt, manchmal sagt, ah ja, eigentlich ist es gut, es gibt wirklich immer noch Dinge, an die mich erinnern kann, die waren viel schwieriger.
Danke. Wie ist das bei euch, Jona, will man
also, bei mir ist es gespalten. Ja, jeder nimmt für sich selber was wahr von diesen Systemen. Was die Ruta erwähnt hat, stimme ich dazu. Also es wurde unglaublich viel Alltagskreativität gefordert. Man hat aus kleinen Dingen große Sachen gemeistert. Ich fand auch zum Beispiel jetzt gerade das große Thema in kompletter Welt, Ökologie, das war schon damals bei uns. Wir haben das erlebt, weil dieser Rohstoffmangel, dadurch, dass es gab keine Plastik, also ich meine, Plastiktüten wurden gewaschen und auf der Leine unter der Wäsche gehängt. Und das war manchmal ein halbes Jahr, hat man eine Plastiktüte als Gold vom Westen behandelt. Genau. Und normalerweise war alles in ganz normalen, braunen, ungebleichten Papier und Ölflaschen, wenn man Sonnenblumen Öl wollte man kaufen, man ist mit eigener Flasche dahin gegangen und wurde mit Trichter abgefüllt an der Theke. Das heißt, es diese, wie sagt man, sehr eigene Verpackung mitzubringen und mit immer mit dem gleichen Einkaufsnetz einzukaufen. Man hat gelernt, ökologischer zu leben, absolut klar. Genau. Ja, genau. Es, mit diesem Waschmittel, was hier jetzt rumgespielt wird, es gab die Gallseife, fertig. Wir hatten nur eine Gallseife und wir haben die Wäsche, je nachdem wie schmutzig sie war, eingeweicht oder halt schnell gewaschen. Aber dieser ganze Duftstoff- und Chemieparadies existierte damals nicht. Man hat der Naturgerechte gelebt. Das war schon sehr positiv. Was Sprachverbot anging, dass wir überall tatsächlich Behördensprache Russisch hatten. Gut, wir haben eine Fremdsprache gelernt, die mit Litauisch eigentlich kaum was zu tun hat. Und dadurch hat mir später in meinem Leben hat sehr, sehr viel genutzt, die slawischen Sprachen zu verstehen, egal ob in Tschechien, Slowakei oder auch in Russland. In meinem Beruf hat mir sehr, sehr, sehr genutzt, die Sprache. Aber damals, es war schon teilweise sehr ungerecht. Ich empfand das als ungerecht, dass wir unsere Muttersprache in unserem selben eigenen Land nicht benutzen dürfen. Sobald man ging, Stipendium abzuholen und in Buchhalterie saß eine Dame, man musste Russisch sprechen oder wenn man Pässe beantragt hat, das war schon, wie sagt man, manchmal gab es schon Groll. Und eins, was wir noch gelernt haben, als ich war im letzten Jahr vor der Abitur, haben wir bekommen neue Geschichtsbücher. Plötzlich, wir haben verstanden, dass wir 18 Jahre lang, also sagen wir so, mit 7 Jahren geht man in die Schule, 11 Jahre lang wurden wir veräppelt. Wir haben komplett falsche Geschichte gelernt. Und auf einmal merkt man, oh, wir haben in der Lüge, in der Illusion gelebt. Und das entwickelt ein Misstrauen. Das heißt, es, die Politiker sind nicht immer die Wahrheit. Die Lehrer, die Schule, unterrichten auch nicht immer das wahre Zeug. Wir haben gelernt, die Sachen von zwei Seiten zu bewerten. Das ist auch nicht schlecht vielleicht. Misstrauen vielleicht ist zu hart gesagt, aber Kritik. Kritik der politischen Politik gegenüber und Kritik der Schulmaterial gegenüber. Das bedeutet, ich muss selber Bücher, Originale in die Hand nehmen, forschen und meine eigene Meinung bilden. Und das rüttelt einen wach. Also das habe ich so viel gelernt aus diesem System.
Super. Und Vilmantai, wie ist das bei dir?
Ja, also die Schwestern haben schon alles eigentlich gesagt. Das ist tatsächlich so, dass man, also ich habe natürlich in meinem Leben, also auch nach der Sowjetunion, konnte ich fast immer sagen, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ne? Das heißt also, es kam mir eine Situation, wo ich so gedacht hätte, oh mein Gott, so schlimm war es noch nie. Also das gab es wirklich sehr, sehr selten. Also ich konnte immer sagen, also ich habe das und das und das schon überlebt, also das ist ja auch kein Problem. Und das in meinen nur 18 Jahren quasi. Also das heißt, wirklich, also diese Selbstständigkeit war sehr groß und auch, also auch mein Selbstbewusstsein war auch sehr groß. Ich hatte sehr wenig Angst und ja, also ich glaube, das ist genau das, dass man sehr erfinderisch wird und ein echter Überlebenskünstler wird und für das ganze Land, was wir alle gelernt haben, das ist ja wie immer neutral, also wie man das betrachtet. Also man kann, das ist ja wie ein Küchenmesser, damit kann man Brot schneiden oder einen Menschen umbringen. Also ich meine, es ist ja beides. Und klar, es ist, wenn Dione sagt, gab es nur Gallenseife, wie unglaublich wollten wir ein Persil-Duft erleben? Oder klar, also das, was man nicht hat, das vermisst man die ganze Zeit. Das ist einfach wahrscheinlich, der Mensch ist einfach so gebaut.
Das war ein winziger Bruchteil von dem sowjetischen Alltag. Darüber kann man nicht übertreibend stundenlang erzählen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ungefähr ein Bild bekommen, wie das Leben vor 1990 in Litauen aussah. Natürlich haben die sowjetischen Jahre auch harte und traumatisierende Spuren in der litauischen Nation hinterlassen. Aber heute habe ich einen anderen Weg, über diese Zeiten zu sprechen, gewählt. Zum Schluss habe ich eine wichtige Nachricht an euch. Ab jetzt erscheint der Podcast aus verschiedenen Gründen einmal im Monat, jeden letzten Donnerstag. Ich freue mich sehr auf euch und eure Aufmerksamkeit im Februar. Bis dahin, lacht viel. Ich gehe.